Hochschulradio Düsseldorf. Soundskala. Der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr uns auch hört. Dennis Redberg, mein Name.
Und Sonka Hinders, das bin ich. Ich sag einfach mal Moin, ganz tageszeitenneutral.
Ich wollte es eigentlich auch sagen, aber ich weiß, das ist dein Catchphrase, deswegen.
Ja, aber irgendwas Norddeutsches muss ich hier ja einbringen.
Ja, frisch von der Waterkant quasi ein Wort, ja, ja. Naja, gut, vielleicht ist das ja auch irgendwann nochmal Gespräch in einem Soundskala-Podcast für heute. Da schauen wir dann doch eher mal auf, ich würde sagen, vielleicht Musikhistorie, weil wir nämlich ein bisschen auf Bands im Laufe der Zeit schauen und wie sich diese Bands entwickelt haben. Vielleicht habt ihr das, wenn ihr über Musik redet, auch schon mal gehabt. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Killers, die Arctic Monkeys wieder ein neues Album rausbringen, also Bands, die wirklich schon lange im Geschäft sind. Und ja, da sagen dann eure besten Freunde, Freundinnen, boah, ich weiß nicht. Also irgendwie haben die es nicht mehr drauf, da ist was verloren gegangen.
Und ja, oder die sind nicht mehr das, was sie mal waren, zum Beispiel.
Genau, das ist auch der klassische Spruch, den ich da immer höre. Und da haben wir uns heute die Frage gestellt, haben Bands eigentlich ein Ablaufdatum? Also Sonka, ich habe jetzt gerade mal das Problem beschrieben, was... Also das höre ich tatsächlich ständig
von
Bands, egal ob es zum Beispiel die Arctic Monkeys sind. Wir werden
ja,
nachher
oder Franz Ferdinand auch.
Genau, Franz Ferdinand. Wir werden mit Sicherheit noch mal ein paar Beispiele en Detail hier durchgehen im Podcast. Aber Coldplay ist auch ein gutes Beispiel. Also wirklich viele Bands und aber auch Solokünstlerinnen und Künstler, die schon länger aktiv sind. Und genau, also stell mal die Frage mal im Raum, haben Bands ein Ablaufdatum? Was findest du wichtig, da im Kopf zu behalten?
Also ich würde da auf jeden Fall erstmal einen Konflikt ansprechen, von dem ich denke, dass viele Bands das haben, wenn die immer mehr Alben rausbringen. Nämlich einerseits können sie so weitermachen wie vorher, also sie bleiben bei ihrem altbekannten Stil. Da sagen einige Hörerinnen und Hörer vielleicht, die verändern sich ja gar nicht, die machen ja immer nur das Gleiche. Oder wenn sie dann irgendwas Neues ausprobieren, ein bisschen experimenteller werden, dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, das ist aber nicht so wie vorher, das klingt jetzt alles komisch, die sind sich nicht treu geblieben. Das heißt, bei beiden Wegen kann man nie alle glücklich machen als Band und steht immer vor dem Problem, dass Leute das kritisieren könnten.
Ja, finde ich tatsächlich auch sehr wichtig. Ich würde aber noch ein paar Sachen hinzufügen, denn was wir gerade bei erfolgreicheren Bands oder Solokünstlerinnen und Künstlern im Auge halten müssen, ist, nehmen wir die Arctic Monkeys mal tatsächlich als Beispiel. Im Laufe der Zeit haben sie natürlich einen Status bekommen, der in der Indie-Szene schon fast gottgleich ist. Also du guck dir einfach nur mal das Album AM an, was
ja,
das
genau
ausgezeichnet wurde. Also da kommen momentan, würde ich sagen, The 1975 haben diesen Status inzwischen. Aber also wie damals die Arctic Monkeys. Aber es ist halt so ein großer Status, dass natürlich dann auch im, wenn wir von an der Business-Seite mal denken, die ganzen Plattenfirmen, Agenturen auch in gewisser Weise eine Erwartung haben, okay, dieses Album, das muss jetzt sitzen, bitte macht jetzt keine Mega-Experimente, dass wir hier nicht keinen Zahlungsausfall von 12.000 Millionen Euro haben oder sowas, ne? Und dementsprechend muss man auch immer im Kopf haben, okay, die Plattenfirma, je nachdem, was du für einen Vertrag hast, mischt sich ein und dementsprechend können Alben natürlich auch mal anders klingen. Und noch ein weiterer Punkt finde ich sehr wichtig bei dieser Debatte, wir selber verändern uns ja auch. Wir entwickeln in unserem Leben ja auch mal andere Attitüden zu einem Thema und entwickeln ja auch unseren Musikgeschmack noch mal weiter. Und keine Ahnung, also wie oft habe ich schon gehört, ach ja, mit 16 habe ich auch mal Panic at the Disco gehört oder Blink-182. Und heute, naja, ich weiß es nicht. Also da verweise ich zum Beispiel auch gerne
auf... Guilty Pleasure-mäßig hört man das dann vielleicht nochmal.
Genau, das war ja auch ein Thema im Podcast bereits. Guilty Pleasures, also Cross-Referencing quasi. Aber ich finde das halt auch sehr wichtig für diese Frage.
Das mit der persönlichen Weiterentwicklung sehe ich auf jeden Fall auch so. Das merke ich bei mir selber auch, dass ich manche Bands, die ich früher sehr mochte, die ich auch jetzt immer noch mag, zum Beispiel die Arctic Monkeys, die mag ich natürlich immer noch, höre ich aber nicht ständig, immer mal so ab und zu, weil dann das Neue oder neue Künstlerinnen und Künstler, die rauskommen, mich einfach mehr reizen, weil ich da vielleicht mehr Innovation sehe oder irgendwas, was besser so zu dem Zeitgeist von heute passt. weil man bei den Arctic Monkeys ja auch sieht, damals, als sie rausgekommen sind, da waren die natürlich viel jünger als heute. Ich meine, die haben jetzt ja schon auch ein paar Alben rausgebracht.
No shit, Sherlock.
Da waren sie halt noch so die Jungs aus Nordengland, alles war so ein bisschen DIY-mäßig und sie haben so über die Jugend auch so sehr lokal in Nordengland gesungen. Und das ist natürlich alles heute nicht mehr so. Die wohnen inzwischen größtenteils in den USA. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Das klingt dann natürlich auch anders in ihrer Musik. Und die Leute, die aber mit den frühen Alben dann aufgewachsen sind, können sich vielleicht mit diesem neuen Lebensgefühl gar nicht so identifizieren und finden das dann nicht mehr so gut.
Und wenn wir das jetzt mal, wir haben jetzt viel über die Arctic Monkeys gesprochen, lassen uns das mal ein bisschen was weiter aufdröseln in weitere Gruppen, damit es hier nicht in Richtung, oder damit es kein arktischer Affen-Podcast wird. wenn wir dann mal gucken. Also klar, das ist das eine, aber ich finde Franz Ferdinand ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, bis 2009 ungefähr, als Songs wie Do You Want To rausgekommen sind, waren Franz Ferdinand im Indie-Rock, Indie-Pop auf jeden Fall eine der großen Adressen. So, und dann kam Right Words, Right Thoughts, Right Action. Ich weiß, das fandst du ganz okay.
Ja, ich fand, da klangen die Töne von vorher schon noch mit durch.
Eben, also ich habe zum Beispiel den Eindruck gehabt, da ging es schon bergab, weil es für mich sich, was heißt nicht, weiterentwickelt hat. Aber es klang eigentlich nur wie ein Abklatsch ihrer selbst.
Genau, da sind wir bei diesem Konflikt vom Anfang. Also ist es einfach nur eine Wiederholung, aber ist das Innovative auch das Wahre? Weil ich sagen würde, dann kam ja diese Kooperation mit Sparks und das neue Album, was danach rauskam, das klang sehr stark nach dieser Zusammenarbeit.
Ja.
Da habe ich halt auch Bekannte, die dann gesagt haben, dieser Einfluss hat denen vielleicht nicht so gut getan, jetzt klingen die nur noch so.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber FFS zum Beispiel, das ist ja diese Supergroup gewesen,
ja, genau.
Haben wir auch im letzten Podcast zum Thema Supergroup schon mal angesprochen und detailliert ausformuliert, wenn ihr jetzt fragt, was ist eine Supergroup? Also da dann einfach nochmal in den letzten Podcast reinhören. Genau, aber bei FFS zum Beispiel, das fand ich wiederum sehr spannend, weil da haben sie dann eine zu diesem Indie-Rock sehr passende Attitüde reingebracht. Da waren, finde ich, auch mehr Bässe drin. Also das war so ein bisschen rauer nochmal geworden. Und klar, es ist nicht mehr der Indie gewesen, aber ich fand, das ist so über die Zeit was verloren gegangen. Es gibt auf dem genannten Album Right Thoughts, Right Words, Right Action, das fand ich, da gibt es schon Songs, die okay sind, aber sie kommen natürlich an die Klassiker, finde ich, nicht ran. Und vielleicht hat das dann auch wieder etwas damit zu tun, eben welchen emotionalen Stellenwert die Songs haben bei uns.
Ja, vielleicht halten die Fans da dann aber auch sehr an diesen Klassikern fest, weil ich habe zum Beispiel mal FFS live gesehen und da haben die natürlich nicht nur die Songs von ihrem eigenen Album gespielt, weil die ja nur eins rausgebracht haben, sondern auch so ein paar alte Franz Ferdinand-Klassiker. Und da hast du schon gemerkt, die Leute in der Menge, die sind zu denen schon mehr abgegangen als zu den neuen Sachen. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen Nostalgie dann noch mit drinne, die da reinspielt, dass sie immer diese alten Hits hören möchten.
Ja, definitiv. Ansonsten etwas, wo ich mich tatsächlich sehr gut mit personifizieren kann und identifizieren kann, ist der Wandel von Coldplay. Was habe ich diese Bands tatsächlich sehr gefeiert? Tatsächlich jetzt bis vor ein paar Jahren. Ich finde, für mich ist es immer noch aus historischen Gründen eine meiner Lieblingsbands, obwohl ich die aktuelle Musik nicht gut finde, aber alles bis Viva La Vida, das hatte so einen ganz speziellen Vibe. Das war sehr persönlich und es hat mich dann auch mitgerissen und hinter jedem Album war irgendeine Art von Konzept. Das hat zwar später weiter dann noch gegeben auf Ghost Stories zum Beispiel, wo es ja heißt, dass Chris Martin, der Frontmann dort auch, die Trennung von Gwyneth Paltrow ein bisschen was verarbeitet. Dann auch natürlich auf Milo Xyloto, dass da auch solche Elemente mit drin sind, des Konzeptes meine ich damit. Und jetzt auch zuletzt auf den Alben. Aber ich finde, jetzt im neuen Jahrzehnt ist das, dem 10er Jahrzehnt ist ja also auch schon bald vorbei, dass sie dort zu kommerziell geworden sind. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine neue Ebene, was ich vorhin eben meinte mit, die Plattenfirmen haben irgendwann auch mal Ansprüche an dich. Und du versuchst, einen Spagat zu gehen, um beides eben zu machen, aber am Ende klingst du wie alle anderen auch.
Das mit dem Kommerziellen, das sehe ich bei Coldplay auf jeden Fall. Wenn du dir anguckst, die sind jetzt inzwischen sind die ja sehr im Mainstream, also während die am Anfang vielleicht eher alternativer waren, sind die jetzt schon fest im Mainstream drin, laufen auch im Radio, wo so die Top 30 oder so spielen, laufen die natürlich auch hoch und runter. Und als Band musst du dich dann natürlich auch den Konventionen von diesem Mainstream irgendwo beugen, also dass es gut im Ohr bleibt und kurzweilig ist und nur ein kurzes Lied ist zum Beispiel. Und damit schränkst du dich dann natürlich ein und klingst vielleicht dann auch sehr wie viele andere Bands.
Ja, jetzt haben wir aktuelle Beispiele. Was würdest du im historischen Vergleich sagen, wenn wir mal auf das alte Jahrtausend gucken, auf Jahrzehnte 80er, 70er, 60er oder natürlich auch die 90er? Ist das ein neueres Phänomen, was wir da sehen? Immerhin hat sich ja durch Streaming auch inzwischen die Musikszene stark verändert. Oder würdest du sagen, dieses, ich nenne es mal Ablaufdatum oder dieses Verändern und das nicht mehr so interessant finden, hat es immer schon mal gegeben. Also mit anderen Worten, es ist in der Rezipientensicht, der Fansicht, eher in Anführungszeichen das Problem und nicht in der Bandsicht, oder?
Für mich hängt das auch noch ein bisschen zusammen damit, wie Bands als berühmt definiert werden, weil in der Vergangenheit hattest du natürlich so diese Mega-Bands wie die Stones, die natürlich einen viel größeren Stellenwert hatten, wobei es heute viel einfacher ist, übers Internet bekannt zu werden, vielleicht als Künstlerin oder Künstler, aber dann auch schnell wieder weg zu sein. Und dadurch sehe ich das bei historischen Bands so ein bisschen zweischneidig, weil man sieht ja, dass die Stones für hunderte von Euros immer noch Tickets verkaufen können, wenn die mal auf Tour gehen. Aber ich denke, da ist wieder diese Nostalgie ein wichtiger Faktor.
Ja, das eben. Also ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, wenn die Stones jetzt ein neues Album rausbringen, wen kümmert es eigentlich außer die Die Hard Fans, die aus Nostalgiegründen genau das machen? Also das gleiche auch bei bei Bands wie The Who oder so. Also da hast du irgendwann in der, also natürlich, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Hall & Oates angucke, die haben sich musikalisch tatsächlich ja nochmal stark gewandelt, machen ja auch heute nochmal Musik und haben teilweise ja sogar Jazz-Elemente mit drin, was ich früher gar nicht erwartet hätte. Mhm. Aber viele Bands bleiben ja wirklich dann komplett bei ihren Sachen und versuchen im Prinzip dann die, ich nenne es mal Kernklientel, wirklich nochmal zu versorgen.
Ja, das sehe ich auch so. Also gewissermaßen kann man diese Bands schon als abgelaufen ansehen, weil die nur noch von dieser Nostalgie quasi am Leben erhalten werden. Also die Leute wollen zwar die alten Sachen noch hören, aber wenn die neues Material rausbringen, dann kommt das in der Regel nicht so gut an. Deswegen können die eigentlich nicht mehr punkten dadurch, dass die noch irgendwas produzieren künstlerisch.
Provokative Frage, ist das dann künstliche Beatmung?
Vielleicht beim Sänger, der muss ja atmen. Oder bei der Sängerin.
Der war fies. Naja, gut, aber bei dem Alter von gewissen Leuten, naja.
Liegt es nahe.
Naja, es gibt doch diese Geschichten über Keith Richards zum Beispiel, dass der im Prinzip schon mehrfach so im Delirium war, ich will es, man weiß es nicht, ich will hier keine Gerüchte streuen. Wir haben jetzt über viele Bands gesprochen, auch so ein bisschen schon über woran das liegt. Vielleicht zum Ende der Diskussion mal ein kurzer Ausblick. Denkst du, dass ich das irgendwie, also klar werden auch Genres immer mal wieder dann auf links gedreht und sowas, ne? Neuerdings zum Beispiel ja im Rap zu sehen. Mhm. Denkst du, dass sich das Problem, gerade weil wir auch ja Social Media, Streaming-Dienste angesprochen haben, in Zukunft vielleicht sogar verstärken wird, dass es also noch schneller wird, Bands noch mehr ablaufen zum Beispiel, oder wird sich das stagnieren? Anscheinend war es ja schon immer der Fall, wie wir jetzt gerade festgestellt haben.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil es durchs Internet einfach eine viel größere Auswahl an Sachen gibt, als es früher vielleicht mit CDs möglich war. Und dadurch können halt immer mehr Leute auftauchen, aber auch schnell wieder untergehen. Und dieses Phänomen von so One-Hit-Wonders, ich glaube, das war früher auch nicht so stark, wenn du noch diese Kultbands hattest, wie das heute ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen Bands dann schneller zum Ende kommt.
Ja, kann ich mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, zumal du jetzt, du hast natürlich auch diese One-Hit-Wonder, aber selbst wenn du dir mal so Sachen wie den Deutschrap anguckst, man kann darüber sagen, was man möchte, auch ich bin da wahrlich kein Fan von, im Gegenteil, ich verurteile ihn eigentlich mehr, aber Was ich sehe, ist, dass dort sehr schnell, fast jährlich, irgendwie neue Einflüsse mit reinkommen. Das ist gerade der letzte Schrei. Also ein Jahr hast du dann mal, dass es mehr so Richtung, sag mal, Gangster-Rap wieder geht. Dann gehst du mehr wieder Richtung Trap. Dann geht es wieder mehr auf Prolo hin. Und dann sind es wieder die, ich nenne es mal, weinerlichen jungen Männer, die dann im Vordergrund stehen. Ne? Stichwort Rin, hallo. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Prototyp sein könnte, wie sich das eben jetzt in Streaming-Zeiten entwickelt. Dass du sagen kannst, dadurch, dass im Prinzip ich mein eigener Star werden kann, auf allen möglichen Plattformen, YouTube, Instagram, hast du nicht gesehen, dass dadurch eine schnellere Sättigung erreicht ist. Genauso wie du es auch in vielen anderen Bereichen des Lebens hast, dass dass du quasi nicht nur in deiner Filterblase lebst, sondern dass du quasi deswegen noch schneller gelangweilt von etwas bist.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Sehr schön. Zu einem glatten Punkt nochmal am Ende gekommen, nach knapp 15 Minuten des Podcasts. Gut, das heißt natürlich auch, dass wir zum Ende der Diskussion immer noch mal auf Alben gucken, die jetzt bald rauskommen. Und jetzt im April sind auch wieder einige dabei, sind teilweise sogar welche abgesagt worden. Stichwort Ryan Adams und diese große Diskussion habt ihr vielleicht mitbekommen. Und es gibt auch ein paar sehr schöne Werke aus Amerika, aus Europa, sogar aus Deutschland, die wir euch mal ein wenig näher vorstellen möchten.
Alben to watch.
So, Sonka, wir haben uns zwei Alben rausgesucht, die passenderweise auch noch am selben Tag.
So ein rauskommen. Zufall. Dabei ist die Liste so lang an Alben im April.
Ja, ja tatsächlich. Also es kommen ja auch zum Beispiel die Flaming Lips mit einem neuen Album raus, Damien Girardo. Aber ich finde, dein Album, was du dir rausgesucht hast, obwohl ich die erste Single tatsächlich noch auf meiner Bucketliste habe, die muss ich hören, habe ich immer noch nicht geschafft. Aber Cage the Elephant finde ich tatsächlich ganz nett.
Genau, da hast du es jetzt auch schon schön anmoderiert. Cage the Elephant ist mein Album to watch. Social Cues soll das Album heißen und es ist das Album Nummer 4, wie gesagt, soll am 19.04. erscheinen. Das Album davor, Tell Me I'm Pretty, ist 2015 erschienen, ist also schon so ein bisschen länger her, gut 4 Jahre. Und für mich war Cage the Elephant immer so eine Band, die einen so ein bisschen darüber hinwegtrösten könnte, dass die Black Keys sehr inaktiv waren, also sowas schönes Blues-Rockiges. Oh. Die ersten Singles, die klingen auch vielversprechend, dass es dabei geblieben ist. Deswegen freue ich mich auf das Album und hoffe, dass es auch weiterhin in diesem Stil gehalten ist.
Ich habe ja lange Zeit tatsächlich Cage the Elephant immer mit TV on the Radio verwechselt, ne?
Ja, von der Namensstruktur her.
Ja, also immer wenn ich gedacht habe, das ist ein Song von TV on the Radio, war es dann Cage the Elephant und andersrum. Oh, in Teilen habe ich das sogar heute noch. Wenn ich an die eine Band denke, dann habe ich immer den anderen Namen. Aber gut.
Sind ja beide durchaus anhörbar.
Das stimmt. Wobei von TV on the Radio würde ich mir auch gerne mal wieder bald was Neues wünschen. Die haben sich jetzt auch schon länger nicht mehr so groß blicken lassen. Ich gucke dann auf Jade Bird. Die kennt ihr ja auch aus dem Hochschulradio-Hautprogramm. Eine große Singer-Songwriterin, der ich eine tolle Zukunft voraussage. Die bringt jetzt auch am 19. April ihr Debütalbum raus. Das heißt, oh Wunder, auch Jade Bird. Es ist selbst betitelt Eponymous, finde ich ein schöneres Wort dafür. Und was fasziniert mich an Jade Bird? Es ist zum einen dieser Retro-Singer-Songwriter-Touch, der immer so ein bisschen an Woodstock erinnert. Auch das ist kein Wunder. Sie hat selber schon gesagt, dass sie ein kleines Fable für Woodstock hat. Und ich höre bei ihr immer so eine neue Version von Bob Dylan raus tatsächlich. Sei es in, älteren Songs wie Lottery, die noch so ein bisschen Country getrieben sind. Jetzt aber keine Sorge, die klingen nicht nach Country, es ist schon Pop, aber ich höre halt eben quasi diese Wanderschaft raus, die halt den Blues auch in den 60ern was ausgemacht hat und dann eben auch so Dylan-esque quasi klingen. Aber besonders schön, und das ist eben auch diese Vielfalt, die Jade Bird bietet, sind gerade die neueren Songs, wie zum Beispiel I Get No Joy oder Love Has All Been Done Before, aha, wäre auch noch ein sehr toller Song. Das heißt, sie kann wirklich die krachigen Rockbretter, sie kann auch in Teilen Indie und sie kann auch mal die wirklich leiseren Sachen. Das ist eine Vielfalt des Rocks und Pops, die ich dieses Jahr auf jeden Fall sehr mag von ihr und dementsprechend mich sehr, sehr auf das Album freue, was sie da noch zu bieten hat.
Also, wir freuen uns beide auf die vielen Alben im April, würde ich sagen.
Ja, also das, wir haben ja gerade schon eine Welle des Lobes gegeben. Es wäre jetzt, glaube ich, Blasphemie, wenn wir das wieder zurücknehmen würden.
Ich hoffe, ihr freut euch dann auch darauf.
Genau, also wenn ihr auch mal Ideen habt oder sagen wollt, was euch so bewegt zum Soundskala Podcast, ihr könnt uns auch jederzeit erreichen. musik@hochschulradio.de. Da erreicht ihr uns, wenn ihr auch mal Themen vorschlagen möchtet, uns Feedback geben möchtet, so nach dem Motto, ach, der Redberg und die Hinders, die labern zu viel oder sowas. Kann ja alles sein. musik@hochschulradio.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, und ansonsten danke fürs Zuhören, wie immer.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und mein Name ist Dennis Redberg. Ich bin auch sendeverantwortlich für diesen Podcast.
Ich bin Sonka Hinders. Ciao.
Genau, und wir hören uns wieder. Egal, was ihr macht, macht's gut.